Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk. Rund 24 Stunden vor unserem Match gegen den VfL Wolfsburg. Wir werden uns aber natürlich auch ein bisschen Zeit nehmen, auf den 4:2-Sieg gegen Heidenheim zu blicken, dem ich direkt einsteigen würde. Und Jonas, was ich mich mehrmals im Spiel gefragt habe, ist, kriegt die Mannschaft langsam so ein bisschen Muffensausen jetzt im Hinblick auf die Champions League? Weil defensiv wirkte das schon so ein bisschen wackelig, so ein bisschen nervös. Oder hast du da vielleicht eine andere Theorie?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Und du sprichst mir so ein bisschen aus der Seele. Also wenn einen irgendwas bedrücken kann nach diesem Spiel gegen Heidenheim, dann ist das auf jeden Fall, zumindest zeitweise, unsere Defensivabteilung. Ne, 2 Gegentore gegen Heidenheim bekommen. Klar, wir schießen auch 4, keine Frage. Und das Spiel war auch eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch nie wirklich gefährdet. Aber trotzdem hat man sich da teilweise umgeguckt. Gerade als dieses 2:3 für Heidenheim geschossen wurde, das Gott sei Dank abseits war, vollkommen korrekt. Aber man dachte sich schon so, oh, jetzt ein 2:3 für Heidenheim. Man dachte dann auch direkt an das Stuttgart-Spiel, wo Heidenheim ja auch noch das 3:3 geschafft hat. Aber dennoch fand ich jetzt nicht, dass dieser Sieg irgendwie gefährdet war. Aber du hast vollkommen recht. Wenn wir eine Schwäche haben aktuell, dann ist es wohl eher in der Defensive zu verorten als in der Offensive.
Ja. Und was ich mich jetzt gefragt habe, rückblickend ist, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, dieses Abseitstor, das der erste FC Heidenheim hatte und das Ganze nochmal hätte spannend werden lassen können.
Ja, genau.
Hätte das so ein Knackpunkt sein können, an dem wir vielleicht nochmal wirklich ins Zittern kommen, oder hältst du das für unberechtigt? Weil du hast ja schon recht, rein spielerisch, auch rein was die Stats angeht, waren wir eigentlich schon deutlich überlegen.
Ja, natürlich. Und wir haben zeitweise ja auch 3:0 geführt. Also, dass nach dem Aslani-Treffer, nach dem 3:0, Heidenheim nicht jeglicher Stecker gezogen wurde und sie nicht komplett 4, 5, 6:0 unter die Räder gekommen sind, ist eigentlich schon relativ beachtlich. Und ich muss auch sagen, wahrscheinlich wären, wenn überhaupt, die Vorzeichen bei diesem Spiel so gewesen, dass wir noch einbrechen. Ne? Weil so Indizien wie, dass wir dann halt die Tore zum richtigen Zeitpunkt von Heidenheim bekommen haben, ne? Relativ schnell aufeinander. Mhm. Es fällt erst das Tor, dann dieses Abseitstor, dann Gott bewahre, der abgefälschte Ball von Kabak trudelt noch irgendwie nicht an den Pfosten oder rein. Also es war schon so. Dann zusätzlich habe ich mir auch gedacht, man denkt sich ja immer so, ja, die Mannschaft, die kann das ja auch alleine. Aber gerade in so einer Phase hätte es vielleicht auch gefehlt, dass Chris Ilzer selber in Person das Ganze so ein bisschen beruhigt und einfach, ne, weil er kennt die Mannschaft am besten, er nimmt vielleicht seine 2, 3 Schlüsselspieler noch zu sich und verändert irgendwelche Kleinigkeiten. Ich bin mir sicher, David, und ich habe es auch in der Pressekonferenz so durch die Blume von Chris Ilzer so verstanden, als sei er die ganze Zeit in Kontakt gewesen mit seinen Co's, aber trotzdem ist es einfach was anderes, wenn Ilzer, der ja schon auch ein sehr aktiver Trainer ist, den die Mannschaft ja auch mittlerweile sehr gut kennt und auch sehr gut mag, sehr gerne mag, da daneben steht, oder wenn auf einmal eben Vollstar steht, den die Mannschaft natürlich auch kennt, aber das ist einfach ein sehr, sehr ungewohntes Umfeld. Und dann hätte ich mir schon vorstellen können, dass die Mannschaft ins Grübeln gerät. Aber Gott sei Dank muss man einfach so sagen, Heidenheim kam zum richtigen Zeitpunkt, um uns nach diesen 2 Nicht-Siegen in Folge einfach auch mit einer, ja, soliden Leistung wieder aus dem Tal herauszuziehen. Da war Heidenheim einfach jetzt der richtige Gegner. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt.
Genau, wir hätten ja, darüber haben wir in der letzten Folge geredet, unser Momentum so ein bisschen verspielen können. Und ich habe auch so eine leichte Verunsicherung gespürt. Aber das ist eben nicht passiert, weil wir haben uns wesentlich mehr Torchancen erarbeitet, waren wieder recht effizient. Und ja, in Summe hat Heidenheim natürlich auch zu wenig angeboten und zu wenig Qualität gehabt. Ne? Man muss allein mal sehen, wie die Tore zum Teil entstehen oder die Chancen. Dann erklärt sich das. Alleine dieses Tor nach dem Einwurf ist ja wirklich, ja, wie soll man sagen, fahrig und schauderhaft verteidigt. Klar, auch gegen die hochstehende Sonne, aber das sieht wirklich aus, als wären wir die deutlich unterlegene Mannschaft, da sind wir gar nicht mehr hundertprozentig bereit. Und bei dem Abseitstor war es, glaube ich, also ich bin jetzt mal ein bisschen fies und sage, ich fand, wir standen da fast arrogant hoch oder wir standen mehrfach arrogant hoch, obwohl ja Heidenheim, ich glaube in der 46. Minute war es, zwei absolute Tempostürmer eingewechselt hat als letzten Notnagel.
Ja, man muss auch vermutlich sagen, führst du gegen eine andere Mannschaft 2-0 zur Pause und schießt dann noch das 3-0, dann stehst du wahrscheinlich gegen eine andere Mannschaft tiefer und sagst, komm, wechseln wir vielleicht noch früher einen Innenverteidiger ein oder einen neuen Sechser oder was auch immer. Vielleicht war das dann auch schon so ein ganz kleines Fünkchen Arroganz, dass man sich dachte, okay, am Ende vom Tag ist es doch nur Heidenheim, spielen wir locker runter. War ja dann im Endeffekt auch so, aber ich habe einfach nicht damit gerechnet und du ja auch nicht, dass wir dann wirklich nochmal diese 10, 15 Minuten hatten, wo Heidenheim gezeigt hat, dass sie Fußball spielen können. Aber es ist halt wenig überraschend. Es ist halt auch eine Bundesligamannschaft, wenn auch am sehr, sehr unteren Ende.
Ja, und da muss man dem ersten FC Heidenheim trotzdem Respekt zollen, mit dem Kader uns oder auch den VfB Stuttgart neulich wirklich vor relevante Probleme zu stellen. Ist eine brutale Leistung angesichts dessen, dass die ja unterbewusst schon seit Wochen wissen, dass es sehr, sehr wahrscheinlich wieder in die Zweitklassigkeit geht.
Ja, eigentlich, David, war unser Matchplan ja eigentlich schon klar, als ich gesehen habe, Prass, Touré, Kramaric, Aslani, was bedeutet das? Deutlich offensiver, wir verzichten auf den defensiveren Prömel und dann war mir eigentlich schon vollkommen klar, okay, wir wollen gegen Heidenheim wirklich viele Tore schießen. Am anderen Ende, dass da so ein bisschen Risiko entsteht, ist natürlich dann auch klar. Aber ja, das war mir in dem Moment schon klar. Aber wir können natürlich jetzt auch nicht darüber reden, dass es besser gewesen wäre, Prömel drin und Prass draußen. Weil darüber können wir ja wohl bitte nicht reden, weil Prass ist einfach der Man of the Match gewesen.
Ja, und Prass hat sich das, denke ich, auch verdient. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt in den letzten Wochen, vor allem eben seit Januar, einen gewissen Lauf hat. Einen Lauf vor allem auch in dem Sinne, dass er auffällt als besonders fleißiger Spieler. Also mir zumindest. Und das hat sich in dem Match besonders gezeigt. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass er 13,6 Kilometer gelaufen ist. Ich weiß nicht, wer sich da auch auskennt. Das ist ein absurd guter Wert.
Ja.
Der nochmal deutlich besser ist als der von Zufall. Und Touré hat ja auch fast 90 Minuten gespielt. Er ist 3 Kilometer mehr gelaufen als Basumana Touré. Ja. Also ich will damit sagen, Prass fällt mir in diesem Spiel, aber auch generell, durch einen wahnsinnigen Einsatz, durch einen wahnsinnigen Fleiß auf. Und der hat sich jetzt mal so richtig belohnt gemacht. Und deswegen freue ich mich sehr für unseren Ösi.
Ja, wir spielen. Wir laufen in den Spielen, in denen Prass spielt, laufen wir nochmal deutlich mehr. 130 Kilometer, brutal. Auch das ist eine Schallmauer, die wir in diesem Jahr, in dieser Saison eigentlich meistens nicht schaffen. Wir landen immer so zwischen 125, vielleicht mal 124 bis 130. Aber 130 habe ich jetzt noch nicht oft gesehen. Das lag natürlich auch zum Großteil an Prass. Und man muss es wirklich so sagen, rechnest du jetzt vielleicht so ein bisschen unsere Innenverteidigung weg, also dass Haidari, Kabak und Ranac ja alle drei sehr eng sind, dann ist Prass eigentlich unser 12. Mann. Also damit meine ich, Prass ist unsere erste Option, wenn es darum geht, jemanden zu rotieren, jemanden ein- und auszuwechseln und. Also Prass ist ein super, super wichtiger Spieler, auch wenn er kein unangefochtener Stammspieler dieses Jahr ist.
Ja, und das eben vor allem seit Januar, wo er wirklich nochmal relevant mehr Spielzeit bekommt und sich das ja auch bezahlt macht. Ich glaube, gegen Werder Bremen beim 2-0 im Januar hat er auch getroffen. Dann, glaube ich, noch ein Assist gegen Freiburg im Februar und insgesamt einfach solide Spiele dabei. Und ich glaube, vor der Saison hätten die wenigsten, wir auch nicht damit gerechnet, dass der eben so wichtig wird, so viel Einsatzzeiten hat. Und auf der anderen Seite dann eben beispielsweise so ein Damar so wenig eine Rolle spielt. Das Thema ist aber auch ausgelutscht, deswegen lassen wir das jetzt mal weg. Ja. Mich interessiert vielmehr eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, die aber auch auf Social Media aufkam. Prömel wurde ja gebencht und du hast es jetzt eher taktisch erklärt. Könntest du dir das auch damit erklären, dass er ja die TSG mutmaßlich verlässt? Auch wenn das, muss ich nochmal sagen, von Andreas Schicker in dem Sinne dementiert wurde, dass es ja noch nicht entschieden sei. Aber es gibt ja ganz viele Medien, die ganz klar kommuniziert haben, Prömel ist weg. Aber Ja. Bleibst du trotzdem bei deiner taktischen Begründung?
Alles andere wäre Clickbait. Sorry. Okay. Du kannst einem Bundesligisten, der auf Platz 3 steht, nicht unterstellen, dass ein Trainer deswegen den perfekten Spieler oder den perfekteren Spieler nicht aufstellt, nur weil er am Ende der Saison wechselt. Das kannst du mir nicht erzählen. Vor allem, dann müsste im Umkehrschluss Prömel auch dafür kritisieren, dass Ilzer davon ausgeht, dass Prömel nicht mehr alles gibt. Und das würde ich auch mit 100% verneinen. Prömel gibt immer Vollgas. Also ich mache es mir ganz einfach und ich erkläre es tatsächlich ausschließlich taktisch, dass wir gesagt haben, wir wollen die Flügel beackern, und das funktioniert einfach nur mit zwei richtigen Flügeln, mit zwei Tempospielern, und das ist dann einfach Touré und Prass. Manchmal vielleicht eben noch ein Lemperle, aber Lemperle kam eben gerade erst von einer Verletzung zurück und deswegen war das ein No-Brainer, dass Prass diese Rolle übernimmt. Und Kramaric zu benchen ist momentan auch keine Option. Absolut. Also war es ganz, ganz klar, dass Prömel halt dieses Mal von der Bank kommt. Und er kam ja auch direkt in der 65.
Ja, ja. Und am wichtigsten war natürlich sowieso, ne, dass wir eben, den Trend abgewendet haben, jetzt in die, sagen wir mal, Mittelmäßigkeit zu kippen, was die letzten 5 Spiele angeht zumindest, und wieder gewonnen haben und auch zumindest offensiv guten Fußball gespielt haben. Und ich finde das gerade auch deswegen wichtig, weil ich den Spieltag morgen und übermorgen auf dem Schirm habe und der wird sehr, sehr spannend. Leverkusen spielt gegen Bayern München. Und noch viel interessanter ist das Duell, jetzt habe ich es gerade aus den Augen verloren, Stuttgart gegen Leipzig. Mhm. Während wir ja mit dem VfL Wolfsburg ein vermeintlich deutlich leichteres Programm haben, auch wenn die jetzt natürlich nochmal an allen Stellschrauben gedreht haben. Darüber würde ich gerne gleich mit dir reden, aber eine Sache würde ich nicht vergessen zu erwähnen, weil es mich wirklich sehr erheitert hat. Ich habe ein Zitat aufgeschnappt von dem von dir eben schon erwähnten Co-Trainer Moritz Volz. Mhm. Und der wurde ja vor dem Spiel von Sky interviewt. Und eine der Fragen war natürlich, warum steht er denn jetzt auf dem Spielberichtsbogen als Head Coach?
Ich weiß, was kommt.
Und nicht Dominik Deutschel, der andere Co, oder Uwe, dessen Nachname mir jetzt gerade nicht einfällt, das ist unangenehm. Aber es ist ja ein Dreiergespann im Wesentlichen, plus Co-Trainer, plus Torwarttrainer. Und sein Satz dazu war, naja, ich habe die Rolle bekommen, weil alle einstimmig entschieden haben, dass ich das schönste TV-Gesicht habe. Das hat mir gut gefallen. Aber tatsächlich ist es ja so, das ist ja hauptsächlich eine formale Entscheidung. Ne? Offensichtlich haben ja alle drei gecoacht, aber es braucht halt einen, der die Verantwortung übernimmt und der dann letztlich auch entsagen darf, der Wechsel wird jetzt so und so gemacht. Und das war an dem Tag eben der, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir am unbekannteste Co-Trainer. Ne? Uwe zum Beispiel fällt häufiger mal auf durch seine Ansprachen im Kreis, gerade eben nach den Spielen. Und Dominik Deutschel ist ja für die Standards verantwortlich und da habe ich auch schon mal das ein oder andere mitbekommen. Jetzt war es aber Moritz Volz und der kann sich, glaube ich, freuen, auch wenn das jetzt ja eine einmalige Sache war natürlich.
Ja. Wollen wir hoffen. Ne? Das würde ja ansonsten heißen, dass Ilzer nochmal irgendwie flach liegt wegen einer Erkältung oder wegen einer Grippe. Aber ich liebe solche Antworten. Einfach nur, weil du damit trotzdem irgendwie, du gehst mit der Presse, finde ich, respektvoll um, weil du die Frage beantwortest, sorgst gleichzeitig auch für eine Schlagzeile, ne, so für so eine Zitatkachel, die man benutzen kann. Das heißt, die Presse ist zufrieden, aber du gehst einfach auch sehr charmant und freundlich aus dieser Sache heraus, weil du quasi dich nicht zu wichtig machst. Du hättest ja jetzt auch hinstellen können und sagen, ja, weil ich der rechte Arm von Ilzer bin, ist es ganz, ganz klar, dass ich das übernehme und so weiter. Nee, sondern eher versucht es so zu lösen mit einem kleinen Lacher, natürlich nicht ganz ernst gemeint, um einfach zu zeigen, Leute, wir sind ein Team und vor allem die Co's und es ist vollkommen egal, wer da steht. Und am Ende vom Tag, David, hat Moritz Volz ja keine einzige Entscheidung alleine getroffen, sondern wenn überhaupt, also wenn es jetzt, sagen wir mal, eine Pattsituation gegeben hätte, dann wäre trotzdem die volle Verantwortung bei Chris Ilzer gelegen. Ne? Also in der heutigen Zeit sind die so gut miteinander vernetzt, es sei denn, er ist auf der Couch mit seinem Tee eingeschlafen, was ich mal nicht glaube. Stell dir mal die Situation vor, sie versuchen Chris Ilzer zu erreichen und er ist weggepennt auf der Couch.
mit 40 Fieber, ja, im schlimmsten Fall natürlich möglich, aber so war es natürlich zum Glück nicht. Und du hast recht, er hat bei der PK ja sehr klar angedeutet, dass ihm, glaube ich, sogar von seinem Videoanalysten da so eine Art Studio im Hotel oder im Zimmer zumindest aufgebaut wurde, dass er sogar mehrere Screens hatte. Ja. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz einen Namen nachreichen, weil es uns unangenehm ist. Ich rede natürlich von Uwe Hölzel, der mehrfach aufgefallen ist, weil er eben im Kreis eher so die Motivationsansprachen gemacht hat. Und den hatte ich deutlich mehr auf dem Schirm, weil er schon sehr lange mit Chris Ilzer zusammenarbeitet. Jonas, sag mal, eine utopisch lange Zeit, die er mit Ilzer zusammenarbeiten könnte. Und bedenke, Ilzer ist ja noch gar nicht so alt. Wie lange ist Hölzel schon der Co-Trainer von Chris Ilzer?
Puh, dazu müsste ich jetzt wissen, wie lange Ilzer schon überhaupt als Trainer arbeitet. Also in genauen Zahlen. Aber ich würde jetzt mal spekulieren, sagen wir mal 7 Jahre.
Das wäre auch schon lang, ne? Hätte ich auch gedacht. Oh, dann können die sich bestimmt gut. Transfermarkt.de spuckt mir hier aus 2012 beim SC Weiz. Überleg mal, 14 verdammte Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Die kennen sich wahrscheinlich, der kennt wahrscheinlich Uwe Hölzel besser als seine Frau.
Ja. Und David, du hast mir jetzt eine überragende Vorlage gemacht, wenn es ja darum geht, Trainer, die ihren Co-Trainern vertrauen. Mhm. Rätsel. Es gibt wieder eine Möglichkeit. Welche ist es, wie Olli Baumann und Schreuder zusammen einen Titel gewinnen können?
Ich habe es natürlich gelesen und war gleichzeitig
überrascht,
aber dachte mir auch, ja gut, die haben ja eine gemeinsame Geschichte. Mhm. Und ich glaube, Alfred Schreuder ist jetzt der 5. Co-Trainer gefühlt bei der Nationalmannschaft.
Ja, aber er gehört zum Team der deutschen Nationalmannschaft, was ja schon verwunderlich und auch irgendwie lustig ist. Also, ne? Absolut. Muss ich schon sagen.
Ja, dass er halt auch diesen Schritt zurück wieder macht, überrascht mich. Und also ich bin mir sicher, dass Nagelsmann bis zum jetzigen Zeitpunkt schon alleine 2 Co-Trainer hatte. Das heißt,
ja.
Ich verstehe es nicht zu 100%, aber ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass Alfred Schreuder natürlich eine wahnsinnige Erfahrung mitbringt. Und wenn er ihn engagiert, dann scheint es ja auch menschlich zu passen. Das war ja eher mehrfach unser Verdacht, dass es da eben bei der TSG gar nicht mal nur am Spielstil von Schreuder lag, sondern sicherlich auch am Menschlichen. Wir erinnern uns an die Entmachtung von Kevin Vogt und daran, dass er dann im Winter zu Werder Bremen geflohen ist. Da wird wohl einiges los gewesen sein in der Kabine.
Ja, aber hat mich auch gewundert, weil er war ja jetzt mittlerweile auch schon an mehreren Orten Cheftrainer, dass er jetzt diesen Schritt wieder zurückgeht.
Ajax, genau,
zum Beispiel. Genau, aber grundsätzlich denke ich mir, wahrscheinlich sieht er das genauso, wenn er jetzt gerade Zeit hat und nichts zu tun. Das ist wahrscheinlich ein relativ lukrativer Job dafür, dass man verhältnismäßig, ich möchte niemandem zu nahe treten, verhältnismäßig weniger zu tun hat, als jetzt wahrscheinlich als Co-Trainer von einem Verein. Und im schlimmsten Fall könnte er auch nach der Fußball-Weltmeisterschaft sagen, er sucht sich wieder was Neues oder er wird nochmal kriegt ein neues Angebot. Das ist ja jetzt einfach nur für die Zeit der Fußball-WM und dass er das vielleicht mitnehmen will als Trainer, kann ich irgendwie auch verstehen. Mhm.
Ja, er hat jetzt ja auch gerade in Saudi-Arabien trainiert. Das interessiert mich halt wirklich, muss ich sagen, überhaupt nicht. Aber scheinbar ist es schon relativ schnell wieder zum Erliegen gekommen. Und vielleicht war das eben auch für ihn eine Erfahrung, die ihn vielleicht eher sehr schnell wieder zurück nach Europa getrieben hat. Und ich glaube sogar in der 2. Liga. Naja, aber wie gesagt, die saudi-arabische Fußballliga interessiert mich weniger als der Fußpilz von irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne. Deswegen nutzen wir das einfach vielleicht kurz als Side-Note. Aber ich freue mich, dass er wieder an einer wichtigen Position ist. Und er hat ja schon bewiesen, dass er ein Fachmann ist und dass er 3 Jahre lang mit Nagelsmann erfolgreich zusammengearbeitet hat, wissen wir natürlich auch.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
So, David, dann lass mich mal den nächsten Übergang machen. Ich habe da nämlich schon eine Idee.
Gern.
Wir wollen jetzt natürlich das Thema noch dahin lenken, dass wir morgen gegen den VfL Wolfsburg spielen.
Klar.
Komischerweise gegen den Tabellen 17. Hätte natürlich vor dem Jahr oder in den letzten Jahren jetzt niemand gedacht. Aber dieser mehr oder weniger Abfall des VfL in den letzten 10 Jahren, der ist jetzt stetig irgendwie vorangegangen und das nimmt jetzt wohl seinen Höhepunkt auf. Eine Person soll jetzt das Ganze retten. Ne, es haben ja auch viele gesagt, wird es jetzt hier Quälix Magath. Aber nee, ähnlich. Dieter Hecking ist jetzt der neue Retter. Und Dieter Hecking hat ja eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit beim VfL Wolfsburg hinter sich. Ne? Hast du auf dem Schirm, von 2012 bis 2016 war Dieter Hecking Trainer beim VfL Wolfsburg. Mhm. Und mal nur als kleines Spielchen und um sich auch mal zu vergegenwärtigen, kadertechnisch, was für eine andere Mannschaft das war. Traust du es dir zu, 5 Spieler vom VfL Wolfsburg zu nennen, die, sagen wir mal so, also von den Top-Spielern, die 2015, als der VfL Wolfsburg DFB-Pokalsieger wurde gegen Borussia Dortmund, die da in der Startelf standen. Also 5 der, oder sagen wir mal 3 bis 5 Top-Spieler des VfL Wolfsburg im DFB-Pokalfinale 2015, bei dem Dieter Hecking Trainer war.
Ich hab's gesehen, der VfL hat doch gewonnen, nicht?
3-1. Ist DFB-Pokalsieger mit Dieter Hecking 2015. Ne? Deutscher Meister 2009 und jetzt 15 Jahre später vielleicht Absteiger.
Ja, im Moment spricht vieles dafür. Ich meine, mich zu erinnern, dass in dieser Zeit Diego Benaglio im Tor gestanden hat.
Korrekt.
Ja, Kapitän. Und muss man auch sagen, ne, war wirklich einer der besseren Bundesliga-Torhüter, also immer so in den Top 6 mit dabei. Hat dann ja auch nochmal beim AS Monaco, glaube ich, sogar Champions League gespielt, 1-2 Jahre.
Ja.
Jetzt wird es etwas schwieriger. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass damals Marcel Schäfer im Kader stand. Ob er gespielt hat, weiß ich aber nicht.
Er war im Kader, aber es hat schon ein junger Mann als Linksverteidiger sich in Rage gespielt, der danach eine ziemlich gute Karriere gemacht hat.
Mhm.
Kommst du gerade nicht drauf? Ein Schweizer, oder?
Ein Schweizer?
Bekannt für seine Freistöße und Standards.
Der spielt immer noch Linksverteidiger.
Ja, er spielt mittlerweile auch, ich glaube, er hat in Italien gespielt und war da mittlerweile auch Innenverteidiger. Und ich meine mich zu erinnern, er war sogar mal ablösefrei bei uns im Gespräch als Innenverteidiger.
Okay, komme ich nicht drauf, aber auf Marcel Schäfer komme ich komischerweise. Ja.
Ricardo Rodriguez.
Ach, natürlich. Über den haben wir hier sogar gesprochen letztes Jahr.
Genau. Und Ricardo Rodriguez in seiner Prime war Teil eben dieser Wolfsburger Mannschaft. Und jetzt, David, ich glaube, du musst es dir einfach machen. Denk einfach mal an große Wolfsburger Spieler, also vom Namen her.
Nein, dann sind würde fast sagen, alles Treffer. Maxi Arnold war da schon dabei als junger Mann.
21-jähriger Stammsechser, richtig.
Mhm. Darf man nicht unterschätzen, ne? Maxi Arnold wird vielleicht auch in der Bundesliga-Geschichte so ein bisschen in Vergessenheit geraten werden, aber zu Unrecht, weil der hat wirklich jahrelang in der Bundesliga eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ja. Und jetzt komme ich tatsächlich gerade auf jemanden, auf den man vielleicht nicht kommen sollte. Aber ich glaube, er hat das entscheidende Tor geschossen am Ende. Niklas Bendtner.
Er hat kein Tor geschossen, aber Bendtner war tatsächlich Teil der Mannschaft.
Ich glaube, er hat den letzten Elfmeter geschossen.
Nee, das war ein anderes Spiel, was du da im Kopf hast. Also das Finale war einfach 3-1 für Wolfsburg.
Aber er war dabei.
Lord Bendtner wurde tatsächlich nicht eingewechselt. Was eine
Schande. Schande. Okay, aber immerhin war er dabei. Das war immerhin genau diese Zeit.
Aber David, da sind Weltstars dabei.
De Bruyne.
Weltstars. De Bruyne, richtig.
De Bruyne, ja.
De Bruyne auf der 10. Dann haben wir auf der rechten Seite noch einen, ja, ich würde schon sagen, einen Weltstar. Also wir haben, denk mal an wirklich an große, krasse Wolfsburger Legenden. Da sind eigentlich nahezu alle dabei, außer jetzt halt so ein Dzeko und Grafitsch, weil das war jetzt die Zeit 2009.
Hater würden sagen, Wolfsburg und Legenden, das passt nicht so ganz zusammen. Aber klar, auf De Bruyne muss man natürlich kommen. Aber wen die jetzt auf den Außen haben, Jonas?
Einen Tipp. Neben Arnold war ein Sechser, der auch bei uns schon war. Und danach auch beim FC Bayern war.
Aber Rudi doch nicht.
Der Nö, Luis Gustavo.
Ach, Gustavo war... Okay, natürlich. Das ist natürlich schon...
Der war 2000. Ich meine, der war bei Hoffenheim, dann ist er zu Bayern und dann ist er richtig. Später irgendwann zu Wolfsburg.
Ja, Topmann, der war natürlich auf einem Niveau, da würde der VfL Wolfsburg heute vor Freude weinen.
Ja, gut, dann müssen wir jetzt noch einen Tipp machen. Bekannt für seine gnadenlosen Freistöße aus der Distanz mit dem Vollspann, ein Innenverteidiger.
Naldo,
sehr schön. 1,98 großer Brasilianer.
Ja, geil.
Ja. Ja, geil. Auf den ich rechts anspielen wollte, ist ein Kroate. Ein kroatischer Flügelspieler, auch schon beim FC Bayern gewesen.
Misimovic?
Nee. Ivan Perisic.
Oh Gott, Misimovic war, glaube ich, 10 Jahre vorher.
Ja, man vergisst manchmal so, welche Zeiten. Ivan Perisic war da dabei.
Ja, das ist krass.
Das ist krass, jeder Name. Und im Sturm, man unterschätzt ihn immer so ein bisschen. Ich habe ihn damals während seiner Zeit sogar unterschätzt, weil er einfach einen Spielstil hat, wo du dir denkst, dieser Typ kann kein Fußball spielen, aber er hat in dieser Zeit getroffen wie am Fließband. Bas Dost.
Ach, aber Mandzukic war auch schon bei Wolfsburg, nicht?
Der war da nicht im Kader. Ich glaube, das war auch früher.
Ich meine, da muss ich jetzt doch mal kurz, aber ich habe ja mitgespielt, jetzt muss ich doch mal kurz googeln, ob ich Mandzukic da fälschlicherweise dem VfL zuordne, aber der war... glaube ich, auch mal bei denen im Kader. Aber ja, Bas Dost, okay. Ja, ich erinnere mich, auf jeden Fall.
Und dann so Caligiuri, Virinha und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein richtig, richtig guter Kader gewesen. Sogar André Schürrle wurde eingewechselt.
Ja, und mittlerweile, ne, also die 20-Jährigen, die uns jetzt hören, werden André Schürrle vielleicht eher als Anekdote im Hinterkopf haben. Aber der hatte schon 3-4 sehr gute Jahre, bevor er halt, muss man sagen, leistungstechnisch, ohne dass ich mir das erklären kann, richtig eingebrochen ist.
Naja, Vorlage auf Mario Götze im WM-Finale 2014.
Nicht nur das, der war ja auch teilweise in der Premier League ein wichtiger Mann, fairerweise, oft nur Einwechselspieler, aber in den 30 Minuten, in denen er reinkam, konnte der regelmäßig auch Akzente setzen.
Ja.
Und jetzt, ja, Jonas, jetzt reden wir über den VfL Wolfsburg, wo halt ein Mohamed Amoura der Player to watch ist. Und so richtig Angst macht der, glaube ich, auch keinem in der Bundesliga. Ne? Der hat natürlich seine Eigenschaften, seine Fähigkeiten, aber in einem Team, das nicht funktioniert, schafft er zwar seine 8 Türchen, aber ist auch nicht unumstrittener Stammspieler, weil halt einfach die Abläufe vorne und hinten nicht funktionieren.
Aber ich halte Amoura tatsächlich für einen richtig guten Stürmer. Für einen richtig guten Fußballer.
Wenn die Mannschaft funktionieren würde. Ne?
Ja, also ich traue tatsächlich unserer Mannschaft aktuell zu, wir könnten Amoura richtig gut integrieren. Ne? Da irgendwie so, wenn wir jetzt als Beispiel Lemperle nicht hätten, dann würde das Amoura wahrscheinlich bei uns da vorne auch nicht schlecht machen. Aber du hast recht, wir sind halt aktuell auch ein funktionierendes Team. Wo ein Amoura gut reinpasst. Amoura ist wahrscheinlich halt nicht der Spieler, der darauf lauert, dass er seine 10 Ballkontakte im Spiel bekommt und die dann nutzen muss. Dafür ist er vielleicht nicht der Spielertyp. Aber er hat schon Tore geschossen in der Bundesliga, wo man wirklich gesehen hat, dass der Junge es wirklich drauf hat.
Ja, das Problem ist halt ganz einfach, ne? Unser Felix von unserem Partner Hoffe News hat das wieder aufbereitet. Der VfL Wolfsburg erzielt halt, oder erarbeitet sich halt so viel weniger klare Torchancen und vor allem auch so viel weniger Expected Goals wie wir. Das ist wirklich unfassbar. Also Wolfsburg ist da weit unterdurchschnittlich im Liga-Vergleich und wir natürlich weit überdurchschnittlich. Und das ist natürlich auch für einen Amoura ungünstig, der natürlich klasse Anlagen hat. Und obwohl er diese schwierige Saison spielt, Jonas, hätten wir nicht das nötige Kleingeld, ihn zu verpflichten, weil sein aktueller Marktwert auf 32 Millionen beziffert wird.
Ja, schon teuer. Wie alt ist denn der? Hast du es gerade offen? Wie alt ist denn der?
25.
Ah, okay. Ja. Würde natürlich auch aktuell nicht hundertprozentig in unser Spielerprofil passen. 1,70 großer Stürmer, der müsste bei uns eher über die Flügel kommen. Ist jetzt halt kein klassischer Zielspieler, so wie ein Aslani, der da mittlerweile echt richtig stark jeden Ball festmacht. Ja, aber grundsätzlich, den kann man schon als Player to Watch herausstellen, weil wenn der trifft, bist du nicht überrascht. Und wenn der richtig, richtig gute Aktionen zeigt, auch nicht. Den darfst du auf keinen Fall unterschätzen.
Ja. Bisher war es tatsächlich beim VfL so, dass sie relativ wenig auf Flanken gesetzt haben, relativ viel auf Tiefe und tiefe Pässe auf Amura, wenig überraschend und auch tendenziell wenig auf Ballbesitz. Was rechnest du denn jetzt unter Dieter Hecking? Mit was rechnest du unter Dieter Hecking? Das muss ja eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine sehr rustikale Herangehensweise werden, oder?
Er hat keine andere Wahl. Er kennt die Mannschaft jetzt seit 4-5 Tagen.
Ja.
Er muss wahrscheinlich jetzt auf seine ersten Trainingseindrücke vertrauen und muss so ein bisschen back to the roots gehen. Und muss wahrscheinlich sagen, okay, blöd gelaufen, dass jetzt halt auch direkt der Tabellendritte kommt. Aber er guckt sich jetzt wahrscheinlich das Training an, geht auf Mentalität, geht wahrscheinlich auf Fleiß und ja, lässt so ein bisschen, würde ich sagen, weil er ja auch ein sehr erfahrener Trainer ist, so sein Bauchgefühl entscheiden, was er dann am Ende fürs Richtige hält. Aber ich glaube schon, dass er jetzt keine Mannschaft aufstellt, die auf einmal versucht, jetzt morgen Mittag um 15:30 das Spiel gegen uns zu machen. Also ich glaube nicht, dass das Grundmaterial aktuell im Kader liegt, mit dem er von 0 auf 100 diese Trendwende schafft. Sondern er macht, ich glaube, er wird 2-3 kleine Änderungen vornehmen, vielleicht auch was Überraschendes. Das findet man ja immer irgendwie gut, wenn ein neuer Trainer kommt und auf einmal spielt ein Spieler Stamm, der davor wochenlang nicht gespielt hat. Sowas wird wahrscheinlich schon passieren. Aber ich rechne jetzt nicht mit einem Feuerwerk nur durch Dieter Hecking. Also
eher im Gegenteil, dafür,
Jonas. Ja. Glaube ich auch.
Und es war ja sogar unter Bauer jetzt schwierig. Ich habe gerade nochmal geguckt. Wir selber sind ja eine Mannschaft, die auch nicht so viel Wert legt auf viele erfolgreiche Pässe, weil wir ja auch oft ins Risiko gehen. Der VfL bringt nochmal deutlich weniger Pässe an den Mann, spielt deutlich mehr über Tiefe. Und ja, wir müssen mal gucken, wie das wird. Aber ich würde ganz, ganz fest mit sowas rechnen, zum Beispiel wie einem Einsatz von einem Maximilian Arnold, der tatsächlich gegen den HSV draußen saß. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der draußen sitzt. Ich kann mir eher vorstellen, dass es für so, wie soll ich sagen, sehr spielerische und vielleicht weniger körperliche Spieler wie für einen Eriksen eng werden könnte, auch wenn er per Elfmeter getroffen hat. Allerdings, auch das kann ich mir vorstellen, dass ein Amura natürlich definitiv beginnen wird. Auch der saß ja gegen den HSV erstmal draußen, weil halt sogar der nicht funktioniert hat in den letzten Wochen. Also Bauer hat da ja wirklich auch die sehr, sehr schwierige Aufgabe gehabt, dass er, wie ich das wahrnehme, eine Mannschaft betreuen musste, in die zwar viel Geld gesteckt wurde. Ne? So ein Vini Sousa für 15 Millionen kam, ein Amura für 15 Millionen, aber da greift ja nichts ineinander. Zusätzlich noch einige Verletzte, ne? Swanberg aktuell verletzt und so weiter. Ich glaube, dass sich Bauer so ein bisschen gefühlt hat wie Matarazzo vor 2 Jahren bei uns.
Ja. Obwohl, ich weiß nicht, ob du andere Informationen hast, aber meines Wissens wurde Arnold nicht gebencht, sondern er hatte Probleme mit der Leiste und ist jetzt wieder fit.
Genau, hatte er. Kann natürlich sein, dass das der Grund war, warum er nicht begonnen hat. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Bei Amura war es aber so, dass er einfach so draußen saß.
Ja.
Und in der 60. für Lindström reinkam. Weil einfach die Mannschaft sehr, sehr wenig Offensivgefahr ausstrahlt. Und jetzt lass uns noch mal ganz, ganz kurz über das HSV-Spiel reden. Der Wolfsburg musste da ja eine sehr bittere Niederlage einstecken. Und ich habe mir das angeguckt, zumindest die Highlights. Und diese Mannschaft ist ja so derart verunsichert, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da hat überhaupt nichts geklappt. Das Einzige, was geklappt hat, war das Elfmetertor von Eriksen eigentlich. Sonst haben wir gesehen, ein Grabara, der eigentlich einer der besten Wolfsburger ist, der aber einen absolut haltbaren Elfmeter reinlässt. Wir haben wirklich haarsträubende Situationen gesehen, 2 an der Zahl, die zu Elfmetern führen. Und eine Mannschaft, die auch ihre Torchancen in dem Spiel nicht nutzt, obwohl sie ja generell überhaupt nur wenige herausarbeitet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in der einen Situation tritt einfach der Wolfsburger Innenverteidiger dem Gegner gegen den Kopf. verursacht einen Elfmeter. Und in der anderen Situation wird quasi ein Hamburger niedergerungen, was dann auch wieder zu einem Elfmeter führt. Also es ist nicht mal nur das spielerische Unvermögen, es ist einfach auch, glaube ich, so, dass die Mannschaft psychisch gerade richtig zu kämpfen hat und wahrscheinlich auch ein bisschen so wie wir letzte Saison nicht unbedingt das Spielermaterial hat für den Abstiegskampf.
Die Mannschaft hat in der Rückrunde noch kein einziges Spiel gewonnen.
Ja.
Ich glaube, das letzte Spiel, was sie gewonnen haben, warte mal, ich glaube, ich habe es mir eben gerade aufgemacht, war am 17. Spieltag.
Brutal.
Ne? Und seitdem die meisten Spiele verloren, ab und zu mal aus Versehen in Unentschieden geholt, wie am 22. Spieltag gegen Leipzig. Aber ansonsten alles verloren und ja, richtig, den letzten Sieg gab es am 14. Januar zu Hause gegen St. Pauli. Also es läuft wirklich absolut gar nichts beim VfL. Gute Nachrichten aber tatsächlich, weil das habe ich jetzt gerade parallel nachgeschaut, weil ich bin gerade über einen Stürmer gestolpert, wo ich jetzt gar nicht so richtig genau wusste, was mit dem eigentlich gerade ist, weil ich mich einfach mit dem VfL generell und aus gegebenem Anlass diese Saison nicht so wirklich beschäftige. Schon wirklich eine graue Maus dieses Jahr. Jonas Wind, den hatte ich eigentlich so im Kopf, dass der in letzter Zeit, in den letzten ein, zwei Jahren immer mal wieder sehr, sehr gute Phasen hatte. Und dann stolper ich jetzt gerade über eine Meldung, der ist wieder nach einer langen Verletzung vermutlich das erste Mal im Kader gegen uns. Ich rechne fest damit, dass der seine Einsatzzeit bekommt und dass Dieter Hecking den wieder, sofern er fit bleiben sollte und das funktioniert, dass der für die restliche Zeit in der Saison wieder Stammstürmer Nummer 1 sein wird, Jonas Wind.
Das könnte dem Team Hoffnung machen. Ne? Letzte Saison hat er 9 Tore in 31 Spielen gemacht. Diese Saison war er allerdings ewig verletzt, seit November. Das heißt, Jonas, er wird maximal 20 Minuten bekommen. Nichtsdestotrotz könnte das nochmal so ein bisschen Hoffnung in die Mannschaft bringen. Denn Wind hat gezeigt, dass er Bundesliga-Format hat, ja.
Auf jeden Fall. Patrick Wimmer, Joachim Mehle und Jonas Wind ist eben das Trio, was jetzt nach längerer Verletzungspause zum Kader zurückkehrt. Also zumindest aus Wolfsburger Perspektive leichter Lichtblick, auch wenn wir natürlich wissen, wie unfassbar schwer das ist, als ein starbesetzter Kader sich auf einmal wiederzufinden in so einer Drucksituation, wenn es um alles geht. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und ich finde, der Kader ist ja teilweise vom VfL sogar noch krasser, als es jetzt bei anderen Mannschaften in der Vergangenheit war, die in so einer schwierigen Situation waren. Aber trotzdem, David, versuch mal, dich in die Lage jetzt hineinzudenken und guck dir die Tabelle vielleicht parallel an, jetzt auch mit der Information, dass Hecking jetzt versucht, Feuerwehrmann zu spielen. Hältst du es wirklich für möglich, dass der VfL Wolfsburg tatsächlich absteigt? Oder ist das jetzt nochmal so der letzte Warnschuss?
Also, ich muss es tatsächlich sagen, wir wissen, Fußball ist ein verrücktes Spiel. Ich könnte ums Verrecken kein Argument nennen, warum es jetzt besser werden sollte. Mit jetzt meine ich in Bezug auf das Spiel morgen natürlich. Ne? Also, das, was Hecking in diesen wenigen Tagen erreichen kann, ist so limitiert. Und im Vergleich dazu haben wir immerhin gewonnen und können aus dem Vollen schöpfen. Und sind einfach im Flow. Allerdings würde ich die Wette eingehen, dass der VfL Wolfsburg sich noch auf Platz 16 oder 15 rettet und St. Pauli da durchaus schlechtere Karten hat. Die Frage ist aber halt, und das könnte so ein bisschen ein Risiko sein, kriegt Dieter Hecking das hin, dieses Mittelmaß zu finden? Weil den Namen Hecking verbinde ich jetzt auch direkt mit ne, Fight, Feuerwehrmann und so weiter und so fort. Und dann gucke ich mir den Kader an und stelle fest, der klingt nicht so richtig nach Fight und Feuerwehrmann. Das heißt, er muss es auch schaffen, durch die Ansprache und was weiß ich, weitere Maßnahmen, vielleicht ein Bootsausflug, irgendwie zu gucken, dass die Mannschaft wieder ein bisschen an sich glaubt, weil das tut sie nicht. Nee. Und wenn ihr euch nicht erkundigt habt über den VfL, dann schaut euch einfach nur die Highlights an vom Spiel Wolfsburg-HSV, dann wisst ihr genau, was ich meine.
Ja, alleine der Elfmeter von Vuskovic, den der Wolfsburger Torhüter nicht hält, und zwar wie nicht hält.
Der ist komplett verunsichert und Grabara hat wirklich als einer von wenigen gezeigt, dass er ein guter Bundesliga-Torhüter ist.
Aber wirklich, ja, ich weiß, er ist da wirklich auf dem falschen Fuß. Aber wie er sich da über diesen Ball stürzt von Vuskovic und Vuskovic eigentlich schon denkt, fuck, war der schlecht geschossen, und dann trudelt er noch rein. Der Elfmeter war so schlecht geschossen, dass den zweiten Elfmeter Dompe schießen durfte und nicht mehr Vuskovic, und trotzdem war er drin. Also wirklich die Verunsicherung, die kommt aus jeder Pore raus. Trotzdem stimme ich dir irgendwie zu, David. Auch wenn es jetzt echt 4 Punkte sind, allein bis zu St. Pauli, und 4 Punkte zu Mainz und Köln, und ich tatsächlich nicht glaube, dass Mainz und Köln absteigt, weil ich die, gerade Mainz ist echt gut drauf, Köln holt auch immer mal wieder ihre Punkte. Ich glaube, St. Pauli wird es am Ende kosten, Wolfsburg geht in die Relegation, und sofern nicht irgendwie Schalke in die Relegation kommt, was ich nicht glaube, dann ist halt einfach zu 90% zieht da der Zweitligist den Kürzeren und der VfL bleibt wahrscheinlich in der Liga.
Das klingt tatsächlich relativ plausibel, muss man sagen, ja.
Ja. Was aber auch plausibel klingt, David, ist, dass Wolfsburg auf gar keinen Fall bis morgen diese Trendwende schafft und dass wir morgen am 26. Spieltag schon über die 50-Punkte-Grenze springen und 52 Punkte haben werden nach dem Spieltag. Klingt es nach einem Plan?
Das klingt nach einem Plan, und wir sind, wenn alles glatt geht und die Mannschaft an diese gute Phase jetzt anknüpfen kann, sind wir morgen schon in einem Bereich, in dem man Euroleague spielen kann. Ne? Mit 52 Punkten haben wir es uns schon für die Euroleague qualifiziert. Diese Saison wird das natürlich nicht reichen, aber das zeigt, auf was für einem guten Weg unsere TSG da ist. Und eine letzte Sache sollte man vielleicht noch ganz kurz ergänzen, sonst denken manche Hörerinnen und Hörer, wir sind ganz schlecht informiert oder ignorieren hier manche Sachen bewusst. Wir haben natürlich die Wahl eines neuen Vorsitzenden bei der Mitgliederversammlung verfolgt, das aber bewusst letzte Woche nicht großartig kommentiert, weil wir fühlten uns, glaube ich, beide nicht in der Position zu sagen, er ist der Richtige, er ist der Falsche. Wir haben auch, wie die meisten von euch, nur den Lebenslauf gelesen und dachten uns eigentlich bei allen oder bei fast allen, das klingt doch ziemlich solide, ziemlich überzeugend. Wir waren eigentlich auch, also ich zumindest, relativ angetan davon, dass alle Beteiligten, vor allem auch die beiden, die gewählt wurden, Kreuzwieser und Beil, meine ich damit vor allem, betont haben, dass es jetzt darum geht, Ruhe reinzubringen und eben die Sachen, wie soll ich sagen, intern zu halten. Und ich glaube, ich habe innerhalb von wenigen Minuten Video noch nie so oft Ruhe bewahren und Ruhe reinbringen gehört wie bei dieser Mitgliederversammlung. Und das zeigt, glaube ich, dass zumindest die Beteiligten verstanden haben, worum es geht. Und einen sympathischen Eindruck machten die beiden eigentlich auch.
Genau. Und warum sollte man seine Meinung zu etwas abgeben, wo noch gar nichts passiert ist?
Ne? Das kommt ja noch dazu, ne? Also das vielleicht ganz kurz als Fußnote für diejenigen, die sich fragen, warum sagt der Hoffefunk nichts über die Wahl beim e.V., die natürlich von großer Bedeutung ist, aber das war ja sogar letztes oder vorletztes Jahr bei der Wahl von Jörg Albrecht so, ne? Über Jörg Albrecht konnte man zahlreiche Infos im Netz finden, aber alles, was so kursierte oder behauptet wurde, war purer Gossip, ne? Die einen, oh, Albrecht ist nur ein Speichellecker, wo auch immer das herkam, und die anderen meinten, ja, das ist doch ein seriöser Typ, lass den doch erstmal machen. Und bei der Wahl jetzt war es ja noch viel, viel komplizierter, weil es ja Leute waren, die zwar etwas mit der TSG Hoffenheim zu tun haben, aber ja allesamt nicht in der ersten Reihe und im Wesentlichen ja ihre eigenen Jobs verfolgen. Zum Beispiel Kreuzwieser ist im IT-Bereich beschäftigt.
Ja. Ja, aber ich war auch zufrieden damit. 3 Leute zur Auswahl, 3 Leute ohne irgendwie mit Geschmäckle im Background, sage ich jetzt mal. Und deswegen war das doch eine grundsolide Wahl. Und über alles Weitere, was jetzt so im Verein passiert, da muss man eben abwarten und kann dann darüber reden, wenn eben irgendwas schiefgelaufen ist. Aber erstmal gehen wir jetzt mal nicht davon aus. Genau, David. Also, bis zum Platz 7 fällt mir gerade noch auf. Also, wir haben auf den Platz 7, David, einfach 14 Punkte Abstand.
Irre.
Also es ist eigentlich nicht mehr im möglichen Bereich, nicht mal in die Europa League zu kommen. Wahrscheinlich können wir relativ zeitnah tatsächlich sogar die sichere Europa League-Teilnahme feiern. Tun wir aber dann...
T-Shirt schon mal drucken lassen für genau, Europapokal.
Können wir dann einfach im Zweifel Europa League durchstreichen und Champions League drüber schreiben, falls es soweit kommen sollte. Aber ja, das Ziel kommt immer näher, also das neugeborene Ziel, weil wie gesagt, vor dieser Saison hätte ich niemals drauf gesetzt, dass wir auf Platz 3 stehen nach 25 Spielen. Deswegen, Männer und Frauen, die zuhören, einfach genießen diese Phase und auch für morgen gilt 15:30 das Spiel gegen den VfL Wolfsburg genießen. Es gab ja auch eine Sonderaktion, ich weiß nicht, es gibt ja noch, glaube ich, einige Tickets. Man konnte sich ja auch relativ günstig Tickets kaufen für das Spiel.
Und das geht auch noch kurzfristig. Die TSG hat auch eine Kerwe angekündigt, also eine Art Jahrmarkt um das Stadion herum. Da wird jetzt einiges geboten. Ist auch eine sehr schlaue Idee. Man weiß ja, der VfL wird nicht so viele Fans mitbringen. Und durch diese Aktion sind jetzt mindestens schon mal 25.500 Tickets verkauft. Und da kann man auch theoretisch jetzt noch zugreifen und sich für beispielsweise 15 Euro sehr, sehr günstige Tickets schnappen.
So sieht's aus. Ich freue mich auf morgen. Danke dir, David. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.
Die Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2022 in einem der exklusivsten Nachtclubs von Barcelona, dem Sutton. Dani Alves ist auf Besuch in der alten Heimat. Jetzt hat er frei und er will feiern. Und der Fall beginnt genau hier, in dieser Nacht. Eine 23-jährige Frau erhebt später schwere Vorwürfe. Sie sagt aus, Alves habe sie und zwei Freundinnen in den VIP-Bereich eingeladen. Zunächst sei die Stimmung locker gewesen. Dann, so ihre Darstellung, sei sie mit ihm in einen separaten Raum gegangen, der sich später als Toilette entpuppte. Dort habe er sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen.
Der ganze Fall ab sofort bei Tatort Sport.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.